Amen. Ja, lass uns nochmal Maleachi 3, Vers 1 lesen. Maleachi 3, Vers 1. Amen.
Siehe, ich sende meinen Boten, der vor mir her den Weg bereiten soll. Und plötzlich wird zu seinem Tempel kommen der Herr, den ihr sucht, und der Bote des Bundes, den ihr begehrt. Siehe, er kommt, spricht der Herr der Heerscharen.
Amen.
Amen. Den Herrn, den ihr sucht.
Auch Gottes Liebe und Barmherzigkeit für die Menschen. Der Vater kommt nicht nur und tut nichts dafür, dass das Kommen und die Menschen vorbereitet sein können. Sondern bevor der Herr zum ersten Mal kam, hat er einen geschickt, der die Menschen vorbereitet. Das war Johannes der Täufer. Jetzt, wo der Herr zum zweiten Mal kommt und dann zum Gericht, und zwar für die ganze Welt, wie viel mehr braucht Gott jetzt Boten auf der ganzen Welt, damit noch viele Menschen vorbereitet werden können für dieses Kommen des Herrn. Und wenn der Herr zurückkommt, das wurde gestern Abend ja gezeigt, mit ihm kommt bei seiner Wiederkunft das Gericht. Das ist vielen Menschen auch, ich denke vielen Christen, nicht so klar. Man hat schöne Vorstellungen von der Wiederkunft des Herrn, aber die decken sich nicht mit dem, was die Propheten gesagt haben. Maleachi 3 hat ganz am Ende, dem vorletzten Versen, vorletzte Vers hat er gesagt, siehe, ich sende euch den Propheten Elia, ehe der schöne und wunderbare Tag des Herrn kommt. Das ist, was man sehr oft hört, wenn man mit anderen Gläubigen über die Wiederkunft des Herrn spricht, dann gibt es oft eine Vorstellung, es wird alles einfach wunderbar und herrlich. Aber das ist nicht, was das Wort Gottes uns sagt. Und deshalb braucht es Boten. Es gibt viele Vorstellungen und Meinungen in den Köpfen von Gläubigen, von Ungläubigen. Was geschieht, wenn der Herr kommt? Das betrifft die Gläubigen. Oder wie sieht die Zukunft aus? Das betrifft dann die Ungläubigen. Machen sich große Pläne in jeder Firma für 20, 30, 20, 35. Immer wenn diese Pläne kommen, denke ich, das ist der falsche Plan. Da wird wahrscheinlich hier nichts mehr stehen. Dann ist hier nur noch Asche. Wir sollten was anderes tun in 2030 und bis dahin. Und darum braucht es Boten des Herrn. Denn die Wahrheit steht zwar geschrieben, aber in den Herzen der Menschen ist sie trotzdem verborgen. Das ist die Schwierigkeit. Das Buch der Bibel gibt es in jedem Hotel fast. Es gibt manche Hotels, es liegt auf jedem Nachttisch, in jedem Hotelzimmer. Aber die Herzen bleiben in der Finsternis. Weil es reicht nicht nur aus, dass es das Buch gibt. Es braucht lebendige Boten, die dieses Wort verkündigen. Mit Freimut und es auch leben. Das ist so eine herrliche Aufgabe, kurz vor der Wiederkunft des Herrn zu leben und dabei zu sein, dieses Kommen des Herrn vorzubereiten. Fühlt ihr euch nicht privilegiert? Was für eine herrliche Aufgabe wir haben. Wir haben alle wirklich eine herrliche Berufung. Und der Herr rüstet uns auch dafür zu. Und dafür ist dieses Wochenende. Das ist wirklich so ein Anliegen des Herrn an diesem Wochenende, uns für diesen Zeitpunkt zuzurüsten, damit wir ihm und vielen Menschen dienen können. Gestern Abend war es so eindrücklich, warum gab es diese Zeit zwischen dem September im letzten Jahr wo es doch noch nicht geschehen ist beim Laubhüttenfest, was wir erwartet hatten. Aber wer weiß, was alles noch bei den Laubhüttenfest geschieht. Ja? Gott wird schon die Feste einhalten. Ja? Und jedes Jahr gibt es Laubhüttenfest. So, wir sind sogar mittendrin. Ja? Es ist gerade vom 20. bis 27. September. So, die Konferenz ist am Laubhüttenfest. Halleluja. Sehr bedeutungsvoll. Der Herr will Boten haben. Damit viele erkennen, der Herr kommt und bereite dich vor. Denn wenn man nicht vorbereitet ist, das zeigt dieser vorletzte Vers, die letzten zwei Verse von Maleachi, sagen, ich sende euch den Propheten Elia. Ja, das war beim ersten Kommen ein Mann, Johannes der Täufer. Aber jetzt, heute, will der Herr ein Elia aus uns allen machen. Natürlich kommt nochmal Elia wirklich physisch zu den Juden in den letzten 3,5 Jahren. Aber jetzt schon braucht diese Welt auch einen Elia. Einen, der das Wort redet. Ehe der große und furchtbare Tag des Herrn kommt. Und er wird das Herz der Väter den Kindern und das Herz der Kinder wieder ihren Vätern zuwenden. Und das ist unser Gott und Vater. Ihm soll das Herz zugewendet werden. Damit ich bei meinem Kommen das Land nicht mit dem Bann schlagen muss. Und Bann heißt einfach auch Zerstörung. Das bedeutet der Bann. Das ist sozusagen ein altes Wort dafür. Es ist eine Ausrottung, eine völlige Zerstörung. So wie das Volk Israel im guten Land die Völker ausrotten musste. Das war der Bann. Und das wird geschehen. Und das gibt dem Dienst des Boten ein großes Gewicht. Wenn wir daran denken, was kommt, nämlich dass das Gericht kommt für die ganze Welt, habt ihr dann nicht eine Last, ein Bote zu sein? Wenn du die Menschen siehst, denen du täglich begegnest und du denkst daran, was kommt, ein Gericht für die ganze Welt, eine Ausrottung sozusagen, aller Gottlosen, aller Gesetzlosen. Davon redet Maleachi 3 auch, ja, in Vers 5. Haben wir dann nicht eine Last, die Wahrheit zu reden, unsere Angst und Sorge zu überwinden? Oh Herr, da können wir gar nicht mehr anders. Das hat mich oft gerettet in diesen Tagen, wenn ich nicht genau wusste, jetzt was zu sagen oder nicht zu sagen, auch daran zu denken, was kommt und was auch für die Menschen kommt. Und so lasst uns wirklich Errettung verkündigen, denn das Gericht kommt. Amen. Ja, und Maleachi Kapitel 2 redet auch schon von den Boten. Das sind drei Verse, Vers 5 bis 7. Ich lese sie mal kurz vor, weil sie einiges über die Person und auch den Lebenswandel des Boten sagen, was sehr wichtig ist. Gott wird nicht einfach jeden benutzen. Gott ist gerecht, Gott ist heilig, Gott ist herrlich. Gott kann nicht jeden einfach so benutzen als einen Boten für sein heiliges Wort. Das wird der Herr nicht machen. Gott braucht schon Menschen, die dafür auch zubereitet sind. Das ist normal. Jedes Land hat Botschafter, aber sie senden auch nicht jeden hin auf der Straße, den sie finden und, oh ja, lass mal gucken, wie wäre es, du bist jetzt Botschafter für Deutschland in den USA, Johnny, bist du qualifiziert? Ja, wir schicken dich mal hin und gucken, was wird. Das macht niemand in der Welt. Irgendjemand zum Boten zu machen. Und unser König und Vater macht das auch nicht. Es braucht schon eine Vorbereitung. Und Maleachi 2, Vers 5 sagt, mein Bund, Gottes Bund mit Levi, mit den Priestern, und das sind die Boten des Herrn. Die Boten des Herrn sind nicht irgendwelche Menschen, sondern sind die Priester des Herrn. Mein Bund mit ihm war Leben und Friede. Und ich verlieh ihm beides, damit er mich fürchtete. Und er fürchtete mich auch und hatte Ehrfurcht vor meinem Namen. Amen. Das ist eine Grundeigenschaft eines Boten. Ich lese noch die nächsten zwei Verse. Das Gesetz der Bote in seinem Mund. Natürlich, der Bote muss reden. Und nichts Verkehrtes wurde auf seinen Lippen gefunden. Ja, kein Unsinn. Er wandelte mit mir in Frieden und Aufrichtigkeit. Und viele brachte er zur Umkehr von der Missetat. Denn die Lippen des Priesters sollen die Erkenntnis bewahren. Und aus seinem Mund soll man das Gesetz erfragen. Denn er ist ein Bote des Herrn der Heerscharen. Amen. Was für ein starker Satz. Er ist ein Bote des Herrn der Heerscharen. Also ein Bote von Deutschland zu sein, wäre schon eine ziemliche Ehre, ja? So ein Auftrag. Wobei in diesen Tagen möchte ich kein Bote mehr von Deutschland sein. Vielleicht gibt es noch irgendwo ein gutes Land, ich weiß es nicht. Aber ein Bote des Herrn der Heerscharen zu sein, was für ein Auftrag. Und die Boten haben einen Lebenswandel, eine bestimmte Lebensweise. Und der Herr sagt, es ist mit ihm in Leben und Friede. Mein Bund mit ihm war Leben und Friede. Das ist das Erste, was wir brauchen. Leben, und zwar Leben aus Gott und Friede mit Gott. Wenn ich jeden Tag so viele Dinge mache, die gegen Gott sind, und ihn beleidige und irgendwie auch in Sünde und Ungerechtigkeit lebe, wie kann ich ein Bote des Herrn der Heerscharen sein? Paulus im Römerbrief zeigt in den ersten 5 Kapiteln, alle Menschen brauchen Versöhnung mit Gott. Und er möchte bestimmt diese Versöhnung weitertragen, nachdem er sie selber erfahren hat. Aber dann merkt er, in ihm gibt es ein Problem. Und das erste Problem, was er in Römer erwähnt, in Römer 6, ist der Leib der Sünde. Der Leib der Sünde. Und wie oft bei uns, die wir wiedergeboren sind, an den Herrn glauben, es gibt immer noch ein gefallenes Fleisch, das wir anhaben. Dieses Fleisch wird uns nicht verlassen bis zur Entrückung oder bis zum Tod, ja. Aber bei uns bis zur Entrückung. Amen. Dann wird es umgewandelt, abgetan und der neue Leib kommt. Aber bis dahin hat jeder Gläubige, obwohl er wiedergeboren ist, einen Leib der Sünde. Und dieser Leib der Sünde ist etwas, wovon Paulus in Römer 6 einiges zu sagen hat. Weil er dort einen Weg zeigt, wie man davon frei wird. Und das ist sehr wichtig. Als ich frisch im Glauben war, habe ich wirklich viel zu kämpfen gehabt mit diesem Leib der Sünde. Und ich bin manchmal wirklich verzweifelt daran. Aber es war mir mein Anliegen, dieser Leib der Sünde muss überwunden werden. Denn sonst, wie ist es möglich, Gott zu dienen? Könnt ihr den Mund öffnen für den Herrn, wenn ihr gerade gefallen seid und der Teufel euch da in die Grube gesteckt hat und irgendwelche schmutzigen Gedanken und irgendwelche ungerechten Taten die ganze Zeit auftreten? Hast du dann so viel Freimut, ein Bote des Herrn zu sein? Wir lesen von David im Psalm 51. Er konnte auch nicht mal mehr seinen Mund öffnen, nachdem er in diese Sünde gefallen war. Und am Ende betet er, oh Gott, tue meine Lippen auf. Warum? Weil die Sünde die Lippen zumacht. Und deshalb ist es so wichtig, den Leib der Sünde zu überwinden. Lobt den Herrn, was in Römer 6 geschrieben steht. Wie wir heute diesen Leib der Sünde überwinden. Ich lese mal Römer 6, Vers 6. Da wir dies wissen, dass unser alter Mensch mitgekreuzigt worden ist, der alte Mensch, das ist der in uns, der der Sünde gehorcht. Aber jetzt ist er mitgekreuzigt, mit Christus ans Kreuz genagelt worden vor 2000 Jahren. Warum? Damit der Leib der Sünde unwirksam würde. Du hast ihn, aber er dringt nicht mehr durch. Er kommt nicht mehr zur Herrschaft. Ist es nicht wunderbar? Ist es nicht gut, Befreiung zu erfahren? Dem Herrn zu sagen, Herr, durch deinen Tod und dass ich mit dir gestorben bin, hat die Sünde in mir nicht mehr zu herrschen. Amen. Damit der Leib der Sünde unwirksam würde, so dass wir der Sünde nicht mehr als Sklaven dienen. Amen. Wir sind dafür da, Gott zu dienen. Und beiden kannst du nicht gleichzeitig dienen. Das geht nicht. Deshalb, es ist so wichtig, dass wir als Priester und Boten des Herrn nicht nur Vergebung von der Sünde erfahren. Das brauchen wir auch. Jeden Tag brauche ich das Blut des Herrn, um meine Sünden abzuwaschen. Aber das reicht nicht aus. Es braucht Befreiung von der Herrschaft der Sünde. Frei zu sein von dieser Lust, die immer wieder herrschen möchte. Von dieser Begierde, die in den Gliedern wohnt. Von der Habsucht, von der Unzucht, von der Unreinheit, von all dem, was da im Fleisch wohnt und herrschen möchte. Wir haben als Priester und Boten des Herrn durch das Werk des Herrn jetzt einen neuen Stand und wir können Nein sagen, wenn die Sünde kommt. Wenn die Lust hochkommt, dann sind wir ihr nicht schuldig, sondern dann können wir uns zum Herrn wenden und sagen, ich hasse diese Sünde. Ich dulde es nicht, dass die Sünde in mir herrscht. Mein alter Mensch ist mitgekreuzigt. Sünde, du hast kein Anrecht mehr an mir. Amen. Da müssen wir nicht viel flehen und sagen, Herr, bitte mache mich frei von der Sünde. Das ist nicht so wirksam, sondern wir müssen ihr widerstehen und unseren Stand nehmen in Christus und den Sieg des Herrn verkündigen und sagen, dieser Gedanke, du hast kein Anrecht an mir. Die Sünde kann nicht mehr in mir herrschen. Amen. Lob den Herrn. Wir haben Macht über die Sünde durch den Herrn, damit wir frei sind vom Leib der Sünde, um ein Bote des Herrn zu sein. Amen. Und diese Befreiung brauchen wir jeden Tag neu. Wenn du heute frei bist, das heißt nicht, dass du heute Abend noch frei bist oder dass du morgen frei bist. Es braucht jeden Tag neu diese Erfahrung von dem Tod des Herrn und von seinem Sieg. Und dies haben wir in unserem Geist bekommen. So, darin dürfen wir nicht nachlässig werden und denken, ach, ich bin schon 30 Jahre Christ, was soll die Sünde, ist doch schon Geschichte. In der Bibel fallen die meisten im Alter. Die Sünde hat die meisten im Alter eingeholt. Das heißt, je älter du wirst und je länger im Glauben du bist, desto größer und stärker muss die Behandlung der Sünde sein. Sonst am Ende fällst du. Da ist der Feind listig, da dürfen wir nicht naiv sein. Amen, lobt den Herrn. Wir haben Befreiung vom Leib der Sünde. Amen. Aber nicht nur vom Leib der Sünde, sondern in Römer 7 kommt das nächste Problem. Dort kommt das Problem vom Leib des Todes. Ich lese mal Vers 19. Was ist der Tod, der geistliche Tod? Da heißt es, das Gute, das ich will, den Botendienst, den ich ausführen will, das tue ich nicht. Aber das Böse, ja, sich aufregen und irgendwie der Welt nachgehen und keine Kraft haben, das ich nicht will, das führe ich aus. Was ist das? Das ist der Tod. Das ist der geistliche Tod. Und das steckt auch in unserem Fleisch. Habt ihr noch nie erlebt, wenn es um die Dinge Gottes geht, dann morgen mache ich das. Oder vielleicht nächste Woche, wenn ich mal dazu komme. Aber wenn es um mein Problem mit meinem Handy geht, dann mache ich es bis Mitternacht. Und wenn bis Mitternacht es noch nicht gelöst ist, dann ist morgen um zwei. Ja? Oder wenn es um meine Arbeit geht, ich kann arbeiten bis um acht, wenn es ein Problem gibt. Aber wenn es um die Gebetsversammlung geht, dann logge ich mich um 7:45 ein und um 8:30 wieder aus, weil ich so müde bin. Und das hört sich harmlos an, aber es ist nicht harmlos, es ist der Tod. Und der schlimmste Feind ist der Tod. Und ich glaube, unter uns Christen ist ein Empfinden für den Tod sehr schwach. Wenn man so rumschaut, ich glaube leider, ich will das nicht kritisieren, aber viele Gemeinden befinden sich im Tod. Man lehrt die Bibel jede Woche, viele hören zu, man besucht diese und jene Seminare oder tut vieles für den Herrn manchmal. Aber der Herr schaut nicht so sehr darauf, wie viel wir tun. Der Herr sagt zuerst mal, mein Bund mit euch muss Leben sein. Leben und Friede. Dieser geistliche Tod muss verschlungen werden. Diese Schwachheit. Und nur in Leere sich zu bewegen, nicht das Wort tun zu können. Ich hatte vor kurzem eine Begegnung mit einem jungen Christen. Und er hat mir gezeigt, ja, er hat die Bibel-App hier und er liest sie gerne. Und dann habe ich gesagt, wunderbar. Und ich sage, nicht nur lesen, auch tun. Und sofort kam in ihm eine Reaktion, ja, das ist nicht so einfach. Und er braucht die Vergebung. Da habe ich gesagt, Amen, ich brauche auch die Vergebung und zwar viel. Aber woher kommt es, diese Schwachheit, das Wort zu tun, das ist der Tod. Das ist nicht ein Zustand, in dem wir stecken bleiben sollten. Dieser Tod, den hat der Herr verschlungen. Ja, in der Auferstehung hat der Herr gesagt, ich bin die Auferstehung und das Leben. Und er hat auch schon in Jesaja gesagt, nicht nur in 1. Korinther 15, das ist nur ein Zitat. In Jesaja heißt es schon, der Tod ist verschlungen in den Sieg. Lob der Herrn. Und das gilt es heute bei sich im eigenen Leben anzuwenden. Wenn ich merke, dass ich das Wort des Herrn nicht tun kann, das, was der Herr in der Versammlung redet, es wird nicht mein Leben, dann gehe ich zum Herrn und sage zum Herrn, Herr, mein Bund mit dir ist Leben und Friede, und zwar Auferstehungsleben. Das ist unser Bund als Bote des Herrn. Verschlinge jetzt den Tod in mir. Amen. Mach mich lebendig für die Versammlung. Mach mich lebendig fürs Gebet. Mach mich lebendig, dir zu dienen. Ist es nicht so gut, lebendig zu sein in der Festversammlung? Ist es nicht so schön, wenn wir in der Festversammlung so halb tot sind? Nein, wir sollten in der Versammlung des Herrn lebendig sein. Und was ist tot? Vor allem dieser Leib. Da ist wirklich die Müdigkeit und all das drin, ja. Deshalb ist es so gut, dieses Leben des Herrn anzuwenden. Auferstehung und Leben. Amen. Mein Bund mit ihm war Leben und Friede. Und woher kommt es? Dann heißt es, und ich verlieh ihm beides. Amen. Das habe ich sehr geschätzt in diesen Tagen. Gott gibt uns beides. Wenn du frei bist von Sünde, frei bist von Tod, was hast du? Du hast Friede. Friede mit Gott. Das ist so wunderbar. Wenn wir innerlich so unzufrieden sind, dann lass uns zum Herrn schreien, damit wir Leben und Friede bekommen. Amen. Und ich verlieh ihm beides. Der Herr gibt es uns, nicht irgendein anderer. Und dann sagt er, damit er mich fürchtete. Und er fürchtete mich auch und hatte Ehrfurcht vor meinem Namen. Und in der letzten Zeit hatten wir so viel wie noch nie auch darüber Gemeinschaft. Die Furcht des Herrn. Und ich glaube, die Furcht des Herrn, die echte Furcht des Herrn, nicht irgendeine Angst oder irgendwas Komisches, sondern wirklich eine Ehrfurcht vor Gott, sie wächst zusammen auch mit der geistlichen Reife. Wenn ich das sehe, wie Paulus dem Herrn gedient hat, er hat im Korintherbrief davon geredet, wie viel Furcht er hat, seine eigene Weisheit zu benutzen. Da denkst du, Paulus, warum bist du so furchtsam? Paulus ist nicht furchtsam. Aber er weiß, wenn er seine eigene Weisheit und Fähigkeit benutzt, Gottes Bote zu sein, es wird Schaden bringen. Für ihn selbst und für die, zu denen er redet. Und deshalb wirklich in unserer Erkenntnis Gottes, je mehr wir ihn erkennen, bekommen wir auch die Furcht Gottes, nicht irgendwas zu machen. Wer die Furcht Gottes hat, der ist nicht so schnell. Nicht sofort, wenn man von einem Problem hört, gleich was zu machen. Das ist gut. Wenn wir so ein Wachstum in unserem Leben sehen als Boten des Herrn, das ist ein gutes Zeichen. Ja, wenn es eine Schwierigkeit gibt, nicht sofort das Telefon zu nehmen und erst recht nicht mit jemand anders darüber reden oder mit dem versuchen, gleich zu reden, der betroffen ist und irgendwas zu tun, sondern erstmal mit dem Herrn reden. Das ist die Furcht des Herrn. Und das ist so wichtig. Er ist so betont, damit er mich fürchtete. Und er fürchtete mich auch und hatte Ehrfurcht vor meinem Namen. Dank dem Herrn. In der Gottesfurcht, sagt Hebräer 12, sollen wir Gott dienen. Amen. Gott zu dienen. Wir brauchen auch eine gewisse Gottesfurcht. Nicht irgendwas zu machen, sondern das zu tun, was er uns sagt. Nicht mehr und nicht weniger. Lob den Herrn. Wirklich. Amen. Damit wir im Leben wachsen und die Furcht Gottes haben, wenn wir ihm dienen. Und dann sagt er weiter, das Gesetz der Wahrheit war in seinem Mund und nichts Verkehrtes wurde auf seinen Lippen gefunden. Amen. Und dann sagt er in Vers 7, denn die Lippen des Priesters sollen die Erkenntnis bewahren. Aus seinem Mund soll man das Gesetz erfragen. Ja. Ja, unsere Lippen, das ist ein sehr wichtiges Gebiet für einen Boten. Ich kann, wenn der Herr in uns regiert, können wir oft nicht so viel sagen. Aber wenn der Herr nicht regiert, dann hat man manchmal viel zu sagen und am Ende viel Buße zu tun. Sprüche sagt einmal, wo es viel Worte gibt, da geht es nicht ohne Sünde aus. Ja, manchmal in der Versammlung ist es so still und draußen ist es so laut. Sind wir alle sehr redselig. Ja, es ist eine wichtige Übung, den Herrn zu fragen, Herr, sind meine Lippen dir geweiht? Weiß nicht, ob wir sowas schon mal gebetet haben. Herr, ich weihe dir meine Lippen. Ich möchte nichts mehr reden, außer was du redest. Die Lippen des Boten müssen wirklich Gott geweiht sein. Das ist ein heiliges Instrument für den Herrn. Und da kann ich nicht schwätzen und plaudern und dann für Gott reden. Als Jesaja Gott gesehen hat in seiner Herrlichkeit auf dem Thron, wie hat er reagiert? Er hat gesagt, nicht Halleluja. Er hat gesagt, wehe mir, denn ich bin ein Mann mit unreinen Lippen. Und dann sagt er, und ich wohne unter einem Volk mit unreinen Lippen. Ist es nicht so, wenn du in der Welt bist, ich merke den größten Unterschied manchmal zwischen einem weltlichen Menschen und einem geistlichen Menschen, erkennt man an den Lippen. Manchmal kann ich es nicht aushalten, mit manchen länger als 2 Minuten zusammen zu sein. Wegen den Lippen. Die Lippen sagen sehr viel, was in unserem Herzen ist, weil es aus dem Herzen kommt. Und als ein Bote des Herrn ist so wichtig, die Lippen Gott zu weihen und immer wieder ihm zu geben und sagen, Herr, rühre meine Lippen an mit feuriger Kohle. Wir trainieren unsere Kinder schon zu Hause. Ja? Wenn sie Unsinn reden, dann sage ich ihnen, mach langsam und dann singen wir ein Lied. Wir singen es immer in Englisch, aber es gibt es, glaube ich, auch in Deutsch. Sei Vorsicht, du Mund, was du redest, denn der Vater im Himmel sieht, was du redest. Dass sie nicht Unsinn reden oder verletzende Dinge. Ja? Und das sind ja Kinder. Aber wir sind Priester des Herrn. Und unsere Lippen sollen die Erkenntnis bewahren. Amen. Manchmal schweigen wirklich Gold. Aber nicht in der Versammlung immer, gell? In der Versammlung sollten wir nicht so viel schweigen, sondern reden, was der Herr reden will. Und auch in der Welt. Wenn ich mit den Kollegen zusammen bin auf der Arbeit und unbedacht rede, dann ist die Kraft zu reden, was der Herr reden will, im entscheidenden Moment dahin. Habt ihr das schon mal erlebt? Es gab ein Zusammensein mit Kollegen und irgendwie ließ man sich dazu verleiten, mitzureden. Und dann kam die Gelegenheit, das Wort des Herrn zu reden. Und dann auf einmal merkt man, jetzt geht der Mund zu. Die Lippen zu bewahren heißt auch dann, die Lippen zuzumachen, wenn es nichts zu reden gibt. Und dann zu reden, wenn es zu reden gilt. Viel besser manchmal, gerade wenn wir in der Welt sind, innerlich zu beten und dann, wenn die Gelegenheit da ist, dann das Wort zu reden. Dann gibt es auch die Kraft, das Wort zu reden. Ja, ein Beispiel ist Lot in der Bibel. Lot lebt in Sodom und Gomorra und er war schon sehr beeinflusst von der sündigen Welt. Und als die Engel kamen, wie es Tobi gestern erzählt hat, und das Gericht verkündet haben und es kommen sollte, haben sie noch gesagt, red doch noch mit allen, die du hier kennst und bring sie raus und dann werden sie nicht gerichtet. Und dann hat er mit seinen Schwiegersöhnen geredet und hat ihnen gesagt, ich lese es kurz mal vor, 1. Mose 19, da hat er gesagt, Vers 14, 1. Mose 19, 14, da ging Lot hinaus und redete mit seinen Schwiegersöhnen. Er wollte, dass sie gerettet werden. Macht euch auf, geht hinaus aus diesem Ort, denn der Herr wird diese Stadt verderben. Und dann, aber er war in den Augen seiner Schwiegersöhne wie einer, der scherzt. Es war wie ein Witz. Und das ist wirklich ein Desaster. Deshalb sind die Schwiegersöhne umgekommen, weil der Bote nicht geheiligt war. Und möge der Herr uns gnädig sein und uns retten, dass unsere Lippen geheiligt sind, damit wir reden können, was der Herr reden möchte und nicht reden, wenn der Herr nichts zu reden hat, damit es Rettung gibt und nicht wie hier die Söhne Lot dann Gericht gibt, ja. Amen. Wenn Abraham da gewesen wäre, ich glaube, da hätten sie zugehört. Das war kein, der Mann hatte sich geheiligt. Amen. Und dann sagt der Herr Maleachi über die Boten, er wandelte mit mir in Frieden und Aufrichtigkeit. Das ist auch Vers 6. Er wandelte mit mir in Frieden und Aufrichtigkeit. Mit Gott zu wandeln. Im Alltag. Ja, mit Gott den Tag zu leben. Ja. Der Herr ist lebendig. Ja, und der Herr möchte wirklich, dass wir auf ihn achten in unserem Alltag. Ich lese dazu einen Vers von Offenbarung 14, über dieses mit ihm zu wandeln. Offenbarung 14, Vers 4 heißt es über die Erstlinge, der mittlere Teil, diese sind es, die dem Lamm nachfolgen, wohin es auch geht. Amen. Amen. Dem Lamm nachfolgen, wohin es auch geht. Mit Gott zu wandeln. Für uns vorbereitet in unserem Alltag. Und er will uns da hineinbringen. Aber dafür braucht er solche, die mit ihm wandeln. Wenn der Herr jemand besuchen will, um ihm das Wort zu reden, aber ich habe einen anderen Plan, dann wie kann Gott zu diesem Menschen reden? Möchte Gott dahin wandeln, aber ich möchte dahin wandeln? Dann kann die Rettung nicht kommen. Ja? Aber wenn wir mit Gott wandeln, habt ihr auch bestimmt schon solche Erfahrungen gemacht, wenn wir mit Gott wandeln, dann wandeln wir von einer Gelegenheit zur nächsten Gelegenheit und zu der nächsten Gelegenheit, um ihm zu dienen und sein Wort zu verkündigen. Ist es nicht wunderbar, solche Erfahrungen zu machen, mit Gott zu wandeln, von einem vorbereiteten Werk zum nächsten vorbereiteten Werk. Und weiterhin und zum nächsten, was der Herr zu tun hat. So war der Herr, als er auf der Erde war. Wenn wir zum Beispiel Markus-Evangelium lesen, es heißt immer, und danach ging der Herr dorthin, und danach ging er dorthin. Der Herr ging immer von einer Gelegenheit zur nächsten Gelegenheit, die der Vater ihm vorbereitet hatte. Warum? Weil er es einfach mit ihm gewandelt. Der Vater ging vorne und der Herr ging hinten rein. Und sie gingen Hand in Hand. Er sagte, ich und der Vater sind eins. Und das ist der einzige Weg, glaube ich, ein Bote des Herrn zu sein. Wer von uns weiß schon, wer heute offen ist? Weißt du das? Wer von uns weiß, wo heute eine gute Gelegenheit ist? Ich weiß es nicht. Wenn ich in den Tag gehe, ich habe mir angewöhnt, nicht mehr so viele Pläne zu haben. Früher habe ich manchmal gedacht, oh ja, vielleicht sollte ich die Woche etwas vorplanen. Und dann war der Plan da so halb voll. Und dann habe ich gemerkt irgendwann, das funktioniert nicht. Ja, vielleicht 2 Tage vorplanen. Und dann irgendwann hat er mir gesagt, folge mir nach. Manchmal haben wir so viele Pläne, was wir alles noch vorhaben und tun wollen. Und das, wohin der Vater geht und was er alles tun möchte, kommt nicht zum Zug. Aber über diesen Boden heißt es, er wandelte mit mir. Ich sage euch, das ist einerseits sehr entspannend, weil du brauchst dir nicht mehr den Kopf zerbrübeln, wo du über alles hin musst. Auch in meinen praktischen Erledigungen. Man muss einkaufen gehen, man muss vieles machen. Aber auch die Konferenz zum Beispiel in dieser letzten Woche dann auch vorbereiten. Und wenn das alles zu tun ist und ich verdrehe mich nur um meinen eigenen Kopf, es wird nicht gelingen. Aber ich habe dem Herrn gesagt, Herr, ich möchte mit dir wandeln. Und er hat gesagt, heute, jetzt machst du das mit deinen Söhnen, danach bereitest du dich vor, jetzt gehst du einkaufen, dann nimm wieder Zeit für mich. Es ist so wunderbar. Warum wollen wir unseren eigenen Weg nehmen? Warum wollen wir einfach selber klug sein? Es ist viel besser, mit ihm zu wandeln, den Herrn den Chef sein zu lassen und den ganzen Tag ihm nachzufolgen, in allen Dingen. Dann gibt es, egal wie viel wir zu tun haben, kein Überlast, keine Unterlast und der Wille des Herrn kann geschehen. Es ist so wunderbar. Ich genieße das sehr. Und wenn man es nicht tut, dann wird man schnell merken, dann fehlt der Friede. Deshalb heißt es, er wandelte mit mir in Frieden. Das ist eine Frucht davon. Es ist so gut, mit ihm zu wandeln in Frieden und Aufrichtigkeit. Das heißt auch Gerechtigkeit. Unser Gewissen zu beachten, das zeigt uns auch den Weg. Lobt den Herrn, so wunderbar, ein Bote des Herrn zu sein, mit Gott zu wandeln. Amen, in Frieden und Aufrichtigkeit. Und dann sagt er diesen wunderbaren Satz, und viele brachte er zur Umkehr von der Missetat. Halleluja. Ich habe in diesen letzten Tagen oft dieses Wort gedacht, viele. Hier steht nicht nur ein paar. Auch nicht nur einer, hier steht viele. Und das ist etwas, ich weiß auch nicht, wie es geschehen soll, aber ich habe es zumindest immer wieder dem Herrn gesagt, Herr, dein Wort sagt viele. Amen. Dann bitte, Vater, wende viele. Benutze uns alle. Und eigentlich, wir alle begegnen vielen Menschen. Wenn man mal zusammennimmt, wie vielen Menschen jeder einzelne von uns in einer Woche begegnet. Ja, nehmen wir an, Clemens begegnet 30 Leuten pro Woche. Und der Benno, der ist noch jünger und Erzieher und viel unterwegs, vielleicht 50, noch freier. Und dann in Summe, wenn wir 100 Leute sind, haben wir am Ende eine Menge Leute, die wir treffen pro Woche. 10.000 Leute. 1.000 Leute mindestens, die wir alle jede Woche begegnen. Und wenn 1.000 Leuten Boten des Herrn begegnen pro Woche, ist das nicht was Wunderbares? Deshalb steht hier viele. Es ist einfach wichtig, dass wir wach sind. Dass das, was Maleachi hier sagt, in unser Leben kommt. Freiheit von der Sünde, Freiheit vom Tod. auf ihn zu achten, die Lippen zu bewahren, das Wort in uns wohnen zu lassen, für ihn zur Verfügung zu stehen, die Wahrheit zu reden, wann es dran ist. Und das Ergebnis wird sein, viele bringt er zur Umkehr. Amen. Halleluja. Ich habe wirklich so eine Lust und ich denke, der Herr macht uns, gibt uns allen Freude, diesen Dienst zu tun. Ist auch wunderbar, immer wieder dem Herrn zu sagen, Herr, wir gehen in den Tag, um Menschen zur Umkehr zu bringen. Amen. Dafür gehen wir, wo immer wir sind und wo immer der Herr uns sendet, möchte ich mal sagen. Malachi 3 sagt, siehe, ich sende meinen Boten. Das heißt, du hast gar keine Wahl mehr, wo du hingehst. Der Herr sagt dir, wo du hingehst. Und dann ist er mit dir und wirkt auch. Lob den Herrn. Und wenn wir gesandt werden wollen und der Herr wirken soll, dann ist eines unerlässlich. Und das sind die letzten zwei Punkte auf der Gliederung. Das ist ein Herz und ein Anliegen für die Menschen zu haben. Und zwar wie der Sender. Es ist, wenn Gott voller Liebe ist und so zu den Menschen uns senden möchte, aber mein Herz ist kalt wie ein Kühlschrank, dann kommt die Botschaft nicht richtig an. Das funktioniert nicht. Ich habe oft dem Herrn gesagt in den letzten Tagen, Vater, gib mir ein Herz für die Menschen, wie du es hast. Ich brauche dieses Herz von dir, denn ich habe es nicht. Und was für ein Herz hat Gott für die Menschen? Ich möchte kurz einen Vers vorlesen von Titus 3. Titus 3, Vers 3 sagt, einst waren auch wir unverständige Menschen, ungehorsam, verführt, dienten als Sklaven vielerlei Begierden und Vergnügungen, lebten in Bosheit und Neid, waren verhasst und hassten uns untereinander. Und dann, als aber der Zorn Gottes kam, nein, als aber die Güte und Menschenliebe unseres Retter Gottes erschien. Was für ein Herz hat Gott für den gefallenen Menschen? Und ich glaube, das ist so wichtig, dass der Herr in unseren Herzen dieses Anliegen wirken kann. Die Sünder zu lieben, wie Gott sie liebt. Amen. Damit sie wirklich Boten, dass es Boten gibt, die reden, wie der Sender redet. Das kann niemand von sich aus tun. Aber der Herr, ich vertraue ihm, dass es in uns wirkt, wenn wir ihn bitten und suchen. Amen. Der Geist ist ein Geist der Liebe, der Kraft und des gesunden Sinnes. Das heißt, er ist genau dafür da, unsere Seele zu verändern, damit die Liebe Gottes für die Menschen da drin ist. Amen. Und mit dieser Liebe, in diesem Anliegen, war Paulus wirklich erfüllt. Also ich habe vor der Konferenz Römer 9, Vers 1 gelesen. Dieser Vers hat mich sehr getroffen, was für ein Herz der Mann hat. Er sagt dort, ich sage die Wahrheit in Christus, ich lüge nicht. Und dann sagt er in Vers 2, dass ich große Traurigkeit und unaufhörlichen Schmerz in meinem Herzen habe für die Menschen. Und was hat er dann gemacht? Denn ich habe gebetet. Ich habe gebetet. Er hat sogar gebetet, dass er selbst ein Fluch sein möge für seine Brüder. Und ich glaube, diese letzten zwei Punkte auf der Gliederung, dieses Anliegen für die Menschen und das Gebet, das geht Hand in Hand. Das Gebet ist nicht nur eine Sache von einer Liste, es ist eine Sache des Herzens. Und das Herz wächst auch mit dem Gebet. Also in der Erfahrung, die zwei gehen so sehr zusammen. Wenn man für einen Menschen betet, bekommt man auch ein Herz. Und wenn Gott in unseren Herzen wirkt, dann beten wir auch für die Menschen. Und Paulus hat so stark gebetet, mit einem unaufhörlichen Schmerz in seinem Herzen. Da musste ich dem Herrn sagen, Herr, ich habe das nicht, aber bitte wirke das in mir, damit das Gebet wirkt. Denn er sagt auch noch eine Stelle dazu, in 1. Timotheus sagt Paulus in Kapitel 2, Vers 1, ich ermahne darum vor allen Dingen, dass Bitten, Gebete, Fürbitten und Danksagungen getan werden für alle Menschen. Amen. Es ist so wichtig, diese Boten des Herrn, diese Priester haben, der Herr, Gott gibt uns ein Anliegen für alle Menschen. Für jeden. Das ist so gut, damit viele gewendet werden können, alle Menschen. Denn es heißt in Vers 4 vom selben Kapitel, Gott will, dass alle Menschen gerettet werden. Könnt ihr euch das vorstellen? Gott will wirklich, dass alle Menschen, die auf dieser Welt leben, gerettet werden. Das ist in Gottes Herzen. Er will nicht, dass auch nur einer, den wir irgendwo sehen oder nicht sehen, verloren geht. Was für ein Herz hat unser Gott. Und darum ist es so wichtig zu beten. Denn Reden ohne Gebet ist nicht wirksam. Das ist wie wenn du durch eine Tür gehen willst, aber davor vergessen hast, sie zu öffnen. Das funktioniert nicht. Und das hat Paulus in Kolosser 4 gesagt. Er sagt, bete, dass Gott uns eine Tür für das Wort auftue, das Geheimnis Christi zu reden. Also hinzugehen und zu reden, ohne noch viel mehr zu beten, ist das Gleiche wie zu versuchen, durch die geschlossene Tür zu gehen. Alles, was du dir holst, ist eine blutige Nase. Und das haben wir vielleicht auch schon erlebt. Deshalb, es braucht dieses Gebet so sehr für alle Menschen. Und dann gibt der Herr uns viele offene Türen. Und es ist so wunderbar, ein Bote des Herrn zu sein. Doch, Amen. Der Herr stärke uns alle, dass wir so ein Leben führen, als Priester des Herrn und Boten sind von dem Herrn der Heerscharen, besonders in dieser Zeit. Und was wir genau verkündigen, das wird Philipp noch weiter zeigen. Amen.
Das war eigentlich schon so wunderbar auf dem Punkt. Das kann man nur noch bestärken. Lob den Herrn. Danke, Herr. Vielleicht fange ich einfach nochmal bei dem letzten Punkt, ihn zu bestärken übers Gebet. Das Gebet ist so wirksam für die Boten. Und wir haben in letzter Zeit von Esther gelesen, der Königin. Und mich hat da dieser Punkt des Gebetes so stark bewegt. Also diese ganze Situation dort war sehr politisch. Es ging darum, dass jemand, der eigentlich ganz oben im Staat war, ich habe mich gewundert, warum, aber wenn man die Geschichte mal liest, viele kennen es von euch, der Mann hatte Geld. Der hatte wirklich Geld und hat sein Amt erkauft. Und der Haman, der hat auch hier ein Gesetz geben wollen, dass er alle Juden umbringt, weil er hatte so einen Hass gegen die. Sie haben sich nicht gebeugt vor ihm. Und dann hat er 10.000 Talente abgewogen und gesagt dem König, hey, das ist schwer umzurechnen, aber 4 bis 5 Milliarden Euro gegeben, damit er ein Gesetz durchkriegt. Und der König hat nicht zugehört, hat ihm den Ring gegeben, hat gesagt, mach, hat das Geld gesehen. So läuft es heute auch oft. Und der Mordechai, dieser fürchtende Mann Gottes, sagt der neuen Königin Esther, du musst etwas hier tun. Und sie wollte gar nichts tun. Sie hat gesagt, ich will mich hier nicht in die Politik einmischen. Und sagt ihm nochmal, das, was du von mir verlangst, ist gegen das Gesetz. Ich kann nicht in dieser Weise zum König gehen. Das ist gegen das Gesetz. Aber er sagt, hey, du musst hier auf Gott schauen und auf was wirklich zählt. Amen. Und was Esther dann macht, ist, sie sagt, okay, komm mit allen deinen Leuten zusammen und faste und bete 3 Tage. Und ich möchte das Gleiche tun. Ich möchte fasten und beten mit meinen, ja, zusammen, die Frauen dort. Und dann sieht man, gell, in diesem Gebet, wie sie dann zum König geht und was sie sagt, da merkt man, das hat sie mit Gott besprochen. Auf solche Ideen wäre ich nie gekommen, diesen Haman da mit einzuladen. Und das kommt wirklich aus dem Fasten und Beten und vor dem Herrn zu bewegen, was machen wir. So wo kommt nicht, also ein Mensch kommt nicht auf so eine Idee. Und man sieht auch dann gleich in der nächsten Nacht, das Fasten und das Beten wirkt, der König kann nicht mehr schlafen. Und er läuft und er holt das Gedenkbuch und er liest und möchte da, wir hatten das letzte Konferenz, er möchte jemand belohnen in diesem Gedenkbuch und sieht den Mordechai. Und ja, ich kann euch alle ans Herz legen, diese Geschichte nochmal zu lesen. Gott kommt gar nicht direkt drin vor, aber man sieht in dieser reinen Geschichtsschreibung sein souveränes Handeln durch das Gebet. Sogar in diesem Sinn Fasten und Beten. Und ja, das ist eigentlich das Anliegen, gell, dass wir sehen, der Herr hat uns berufen zu Boten. Und es ist eine sehr besondere Zeit, wie wir gestern gehört haben. Ich glaube, wir haben es gehört, aber es wirklich gesehen und verstanden im Herzen, was das bedeutet, ist nochmal eine andere Sache. Und das ist, was Malachi sagt, er möchte uns zu Boten machen. Für die letzte Zeit. Der Herr hat alle Zeiten Boten gebraucht, die Propheten. Aber es gibt was Besonderes in der Schrift, was Malachi sagt, dass er seinen Boten vor ihm hersendet. Und das ist, um ein bereitetes Volk zu haben. Und in den Propheten sieht man, diese zwei kommen vom Herrn, die sind oft sehr nah beieinander. Muss man genau gucken, wann welches. Aber wenn der Herr kommt, braucht er was Besonderes. Beim ersten Kommen haben wir gesehen, es war Johannes der Täufer, der diesen Weg bereitet hat und vorgekündigt wurde. In Jesaja 40 heißt es, es ist eine Stimme in der Wüste, eine Stimme, die macht Bahn dem Herrn, denn seine Herrlichkeit kommt. Und das war wirklich erfüllt schon. Aber dann ein paar Verse weiter in Jesaja 40 gibt es nochmal einen zweiten Botenteil, wo der Herr kommt. Und das ist das zweite Kommen hier. Und da sagt es, auf einen hohen Berg steig hinauf, du Freudenbotin Zion. Beim ersten Mal ist es nur eine Stimme. Es war ein Mann, der alles vorbereitet hat. Beim zweiten Mal ist es eine Kooperative, eine Stadt, Zion. Eine ganze Schar, Freudenbotin Zion, erhebe deine Stimme mit Macht, du Freudenbotin Jerusalem. Das ist sozusagen im Zentrum von Gottes Volk, die da beim Tempel, beim Haus sind, die Stadt Gottes. Die ist diese Freudenbotin. Das heißt, hier geht es nicht mehr um eine Person. Und im Kontext sieht man auch, worum geht es. Sie sagt, siehe da, sie sollen sprich zu den Städten Judas. Und das hat mich irgendwie sehr stark, der Herr hat mich da berührt. Wir wollen das himmlische Jerusalem heute bauen. Wir wollen dieses, in Hebräer sagt er, ihr seid gekommen zur Gemeinde, zur Versammlung, zum himmlischen Jerusalem, zum Berg Zion. Dort, wo im Schatten sieht man, dort kam die Anbetung. Die ganzen Geschenke und Opfer wurden dort Gott gebracht, da war das Haus Gottes. Und heute im Neuen Testament ist die aufgebaute Gemeinde das Haus Gottes, wo ihm priesterlich gedient wird. Aber es gibt noch viel, viel mehr Volk Gottes. Und Zion und Juda soll hinausgehen, voll Geist und voll Leben. Und wem vor allem? Als erstes allen Städten Judas. Also Israel, dem ganzen Volk. Und heute im Neuen Testament den ganzen Christen zu sagen, siehe, der Herr kommt. Siehe, da ist euer Herr. Der Herr kommt als ein Starker und sein Arm übt Herrschaft für ihn aus. Siehe, sein Lohn ist bei ihm. Das ist, was am Schluss in Offenbarung auch steht. Wenn der Herr kommt, siehe, der Herr kommt schnell. Das ist nicht beim ersten Kommen. Der Herr kommt schnell und sein Lohn ist, jeden zu geben, wie sein Werk ist. Das ist im letzten Buch der Bibel betont und das ist, was der Prophet hier schon vorhersagt. Und deshalb braucht der Herr heute diesen Auftrag. Er möchte ein zugerüstetes Volk haben. Und dafür, wie wir heute Morgen gehört haben, braucht der Herr Boten. Und ich fand es so schön, wie der Christian gesagt hat, es ist eine herrliche Aufgabe, dem Herrn ein zugerüstetes Volk zu bereiten. Und ich glaube, okay, es geschieht auch in einer Versammlung wie hier, Aber noch viel mehr, wenn wir alle in unserem Alltag leben. Dass wir dort die Menschen, die Christen und die, die noch Volk werden sollen, dass wir denen was sagen. Und es muss niemand Großes sein, gell? Jemand, der kleinste Priester ist ein Bote des Herrn. Und man sieht das in vielen Beispielen in der Schrift. Es gibt Männer, die waren voll Geist und voll Leben und es wird viel geredet. Es gibt Leute, die waren scheinbar ganz unbedeutend. Aber der Herr hat sie benutzt, wie Ananias in der Apostelgeschichte später. Man hört nie von ihm, aber einmal, er ist jemand, der einfach mit dem Herrn wandelt. Christian vorhin gesagt hat, täglich seinen Alltag mit ihm plant. Es war vielleicht nichts Großes, aber irgendwann sagt der Herr, Ananias, geh in die gerade Straße, dort ist ein Mann namens Saulus. Den musst du jetzt auf die richtige Bahn bringen. Und das war einfach aus der Gemeinschaft, gell? Und ich bin überzeugt, der Herr möchte heute uns auch benutzen als Boten. Und das ist im Alltag, wenn wir auf ihn hören, wenn wir so eine Stimme für ihn haben. Ja, lob den Herrn. Es ist gut, so ein Herz für die Leute zu haben. Wie es gesagt wurde, gell? Ein Herz wie Gott es hat für die Menschen. Vielleicht noch ein Punkt. Bote hatten ein Herz, ein weiches Herz, aber der Herr gibt uns auch eine Stirn aus Diamant. Wenn ihr mal lest die ersten drei Kapitel von Hesekiel, das ist auch ein sehr treuer Bote, der hat Dinge durchgemacht. Ich danke dem Herrn, dass wir nicht solche harten Dinge durchmachen müssen als Boten. Aber der Herr hat ihn berufen und wir müssen die Herrlichkeit, es ist gut dem Herrn zu sagen, Herr, lass uns deine Herrlichkeit sehen. Weil als erstes musste Hesekiel diese Herrlichkeit sehen. Wer Gott ist, wie er auf dem Thron sitzt. Also manchmal muss ich sagen, in letzter Zeit habe ich vor Dingen Angst bekommen. Ich dachte immer, ich habe doch keine Angst, aber ich habe Angst bekommen. Und dann habe ich immer wieder mich gewendet zum Herrn und gemerkt, er sitzt auf dem Thron und die Angst war weg, sofort weg. Und wir müssen immer wieder den Herrn schauen, wie er hat Himmel und Erde gemacht, er allein ist zu fürchten. Und Hesekiel hat diese Herrlichkeit gesehen, Hesekiel hat die Schriftrolle zu essen bekommen und der Herr hat zu Hesekiel gesagt, ich gebe dir auch eine Stirn aus Diamant, weil dieses Volk ist verstockt. Sie wollen das nicht hören. Und wenn jemand was nicht hören will, dann denke ich immer oft, okay, dann sage ich nichts. Aber der Herr möchte uns eine Stirn geben, die ist härter als die des Volkes. Ich möchte es noch mehr erfahren. Ich weiß noch zu wenig, wie es aussieht. Deshalb sage ich nicht mehr viel darüber. Aber es ist eine Wirklichkeit aus dem Wort. Der Herr gibt uns ein weiches Herz und eine harte Stirn.